Willkommen zum M-Next Podcast, Folge Nummer 51 vom 22. Januar 2026. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Wie können wir die Welt zum Besseren verändern? Über diese Frage spreche ich heute mit Markus Gabriel, einem der bekanntesten deutschen Philosophen der Gegenwart. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo, Herr Gabriel.
Hallo, Herr Altenbeck. Schön, hier zu sein.
Die Frage, wie wir die Welt zum Besseren verändern können, ist eng mit der Frage der Moral verknüpft. Für viele Menschen ist Moral ein Reizwort. Du bist immer so moralisch, ist selten anerkennend gemeint, meist vorwurfsvoll. Wie erklären Sie sich, dass Moral häufig negativ oder sogar verächtlich konnotiert ist?
Wir haben eine weit verbreitete Vorstellung, dass Moral, das Moralische und die Ethik, die sich mit dem Moralischen beschäftigt, in irgendeinem Sinne eine besserwisserische Einschränkung unserer Freiheit ist. Das heißt, aus dem sehr begründeten Bedürfnis heraus, unsere Freiheit zu schützen, die Meinungspluralität, die Toleranz und Anerkennung der anderen, wollen wir uns zu Recht vor dem Moralisieren schützen. Das heißt, vor der Übergriffigkeit von Moralvorstellungen, die nicht unsere eigenen sind. Deswegen gibt es einen solchen pejorativen, negativen Gebrauch auch von moralisch.
Bevor wir inhaltlich tiefer einsteigen, ein kurzer Blick auf Sie und Ihre Arbeit. Sie wurden mit nur 29 Jahren zum jüngsten Philosophieprofessor Deutschlands berufen, sind heute Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn und dort Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie. Sie beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit Fragen der Moral, auch in Ihren Büchern, etwa in Moralische Tatsachen sowie in Gutes tun, wie der ethische Kapitalismus die Demokratie retten kann oder moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Lassen Sie uns zunächst die Begriffe klären, auch für philosophische Einsteiger. Was heißt Moral und was heißt Ethik?
Ja, zunächst einmal, nicht ist die Ethik eine Wissenschaft, die sich mit der Moral beschäftigt. Das heißt, das Moralische, ich sage gleich genauer, wie ich das verstehe, die moralischen Tatsachen, sage ich dann, ist dasjenige, wovon die Ethik handelt. Nicht? Also jede Wissenschaft beschäftigt sich mit etwas, Physik zum Beispiel mit Materie und Energie, Chemie zum Beispiel mit Molekülen und Ökonomie zum Beispiel mit Wertschöpfung. Und die Ethik beschäftigt sich mit moralischen Tatsachen. Moralische Tatsachen sind nicht das, was Menschen gerade für moralisch halten, sondern dasjenige, woran wir objektiv bemessen können, wenn wir denn diese Tatsachen kennen, ob das, was ein Mensch tut, unbedingt gut oder unbedingt nicht gut oder wie man auch sagen kann, böse ist. Das ist der radikalste Fall. Sehr, sehr einfaches Beispiel. Man steht vor der Lage, entscheiden zu müssen, ob man ein Kind rettet, das in flachem Wasser zu ertrinken droht, etwa im Sommer im Schwimmbad. Und wenn man das Kind rettet, wird das kühlende Bierchen warm. Es ist ein sehr heißer Sommertag. Was soll man tun? Ja, das kalte Bierchen trinken oder das Kind retten? Die Antwort lautet, natürlich hoffe alle unsere Hörer stimmen zu, das Kind retten. Und das ist dann eine moralische Tatsache. Etwas, was man unbedingt tun soll. Und wenn man es nicht tut, hat man etwas im schlimmsten Sinne Falsches getan. Ja, also das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall des Bösen gewesen. Andere Fälle von welthistorischen Bösen sind uns nicht nur in Deutschland bekannt, sondern wir sehen ja gerade das Zunehmen des Bösen in der Geopolitik. Das ist zunächst einmal das Thema, ja, der Ethik, das Moralische. Und ganz wichtig ist, weil das oft verwechselt wird, das Moralische ist nicht einfach das, was jemand gerade dafür hält. Ja, also wenn vor allen Dingen nicht das tagespolitisch für moralisch Gehaltene. Wenn die eine Bundesregierung sagt, wir brauchen feministische Außenpolitik und die nächste Bundesregierung sagt, wir brauchen eine möglichst ineffiziente, langweilige Außenpolitik, dann hat das beides übrigens nichts mit Moral zu tun. Das glaube ich, ein nicht richtiges Verständnis internationaler Beziehungen in dem Fall. Also Moral ist nicht das, was wir gerade dafür halten, sondern tatsächlich der objektive Forschungsgegenstand einer leider nicht sehr weit entwickelten Wissenschaft, nämlich der Ethik.
Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden, moralische Tatsachen gibt es auf der Basis unseres gemeinsamen Menschseins. Das ist nichts Subjektives, das ist unabhängig von, weiß nicht, kultureller Identität, Gender, sozialer, ethischer, religiöser Herkunft. Woran erkenne ich denn diese moralischen Tatsachen? Und können Sie uns noch ein paar nennen?
Ja, also nicht. Wir haben jetzt diesen einfachen Fall gehabt gerade. Ein Kind droht in flachem Wasser zu ertrinken. Und es hat ja nichts mit Kultur zu tun, wer das Kind ist. Ja, also egal, wer das Kind ist und egal, wer die Person ist, die imstande ist, das Kind zu retten. Es gibt übrigens auch keine Kultur der Welt, die sagen würde, lass Kinder ertrinken und trink dafür ein kühlendes Bierchen. Da sieht man, deswegen wähle ich dieses sehr einfache Beispiel. Daran sehen Sie, da gibt es das Thema nicht. Nehmen wir irgendeinen anderen Fall. Ja, also auch leider weiterhin akut. Ja, ein Kinderkrankenhaus in irgendeinem Land wird von irgendeiner Macht aus irgendwelchen Gründen militärisch bombardiert. Das ist ein Fall des Bösen. Ja, wenn Sie jetzt sagen würden, ja, aber wir wollten ja dieses oder jenes Ziel erreichen, spielt es überhaupt keine Rolle, was das Ziel ist, dass Sie sagen, dass Sie es erreichen wollen. Egal, wie gut das Ziel ist. Ja, Sie tun das Böse. Das ist ein anderer, sehr einfacher Fall. Oder, ich sage jetzt etwas, was umstritten ist, aber wofür ich im Einzelnen argumentieren würde, dass Kinder mit nicht voll ausgeprägtem Gehirn, kurzum nicht Erwachsene, Social Media in Deutschland verwenden dürfen, ist ein Missbrauch an jungen Gehirnen. Und ich halte das tatsächlich für böse, also für moralisch nicht vertretbar, dass die heutigen unregulierten sozialen Netzwerke von Kindern in Deutschland verwendet werden dürfen. Ja, das ist ein etwas umstritteneres Beispiel. Das könnten wir im Einzelnen aber auch noch diskutieren. Ja, und so könnten wir uns für sehr viele Fragen, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Genitalverstümmelung. Genitalverstümmelung ist moralisch verwerflich, ohne weitere Debatte, selbst wenn es, wie man so sagt, Kulturen geben mag, die das praktizieren. Oder Kulturen, die Kindern nicht erlauben, Mädchen, sagen wir mal, zur Schule zu gehen, etwa die Taliban, moralisch verwerflich. Punkt. Ja, die Liste lässt sich jetzt beliebig fortsetzen, aus meiner Sicht. Ich könnte Ihnen, wenn wir Zeit haben, unendlich viele solche Beispiele geben.
Wenn moralische Tatsachen existieren und Moral keine bloße Meinung ist, kann man sich dann überhaupt moralisch heraushalten mit dem Argument, ich will niemandem etwas vorschreiben, jeder muss für sich selbst entscheiden. Ist ein Nicht-Positionieren oder Nicht-Handeln selbst schon eine moralische Entscheidung oder anders gefragt, so etwas wie moralische Neutralität überhaupt denkbar?
Moralische Neutralität ist, glaube ich, tatsächlich im menschlichen Leben nicht denkbar, weil wir in allen Situationen, in denen wir existieren, zusammen mit anderen oder auch ganz alleine mit uns, mit moralischen Tatsachen konfrontiert sind, dabei meistens übrigens im Schnitt gut sind. Ja, also wir unterhalten uns gerade und ich möchte nicht meine Redezeit missbrauchen. Das heißt, meine Antwort wird jetzt nicht 7 Stunden dauern, bis Sie irgendwann sauer werden, weil das unmoralisch wäre, Ihre Zeit auf diese Weise zu missbrauchen. Das heißt, in jeder Situation gibt es irgendwelche moralischen Tatsachen. Man geht zum Beispiel durch die U-Bahn und weicht anderen Menschen aus, damit man sie nicht anrempelt. Ja, das sind alles moralische Tatsachen und moralisch neutral sein geht nicht. Es gibt allerdings sehr schwierige moralische Lebenslagen. Ja? Deswegen ist die Ethik beschäftigt sich mit moralischen Tatsachen. Viele davon sind ganz einfach und offensichtlich, auch wenn wir sie gerne übersehen. Aber es gibt natürlich auch komplexe moralische Tatsachen. Man erinnere sich an die Pandemie. Da war es nicht einfach zu sagen, und zwar ganz und gar nicht. Deswegen haben wir so heftig gestritten, was die moralischen Tatsachen sind. Schule auf Nein, Altenheime auf Nein, Impfpflicht ja, Nein. Das waren die ganz harten moralischen Fragen. Oder jetzt Ukraine-Krieg oder Grönland. Das sind alles harte moralische Fragen, die sich nicht so einfach beantworten lassen.
Sie haben beschrieben, dass Moral Orientierung gibt darüber, was richtig oder falsch ist und was wir tun sollen. Genau das empfinden viele als belehrend, überheblich, nervig oder schlicht ermüdend. Viele Alltagsentscheidungen werden heute moralisch bewertet. Wann kippt moralische Orientierung ins Moralisieren?
Es gibt natürlich ganz viele Fälle, wenn wir an die denken, die uns alle, egal wo wir dann politisch standen, aufgeregt haben oder aufregen, nicht? Denken wir an so Klassiker wie die Flugscham. Ich lasse jetzt mal Klimakleber weg, ja? Also, nicht die alte Debatte, darf man nach Mallorca fliegen im Angesicht der Klimakrise? So, dann sagen die einen, natürlich darf man nicht nach Mallorca fliegen im Angesicht der Klimakrise. Man hat ab jetzt zu Hause zu bleiben. Und die anderen sagen, ich will aber nach Mallorca fliegen und Ende aus und du hast mich nicht zu belehren. Das sind jetzt so Beispiele aus jüngerer Zeit, an denen man das sehen kann. Und da würde ich sagen, bräuchten wir eben statt einer unmittelbaren politischen Meinung oder Alltagsmeinung, ob sie eben nun egoistisch oder wie auch immer ist, erstmal eine vernünftige Analyse, worum es da geht. Ja, das heißt, es geht eben nicht, wie die Moralisierer denken, um die einzelne Entscheidung. Ja, es ist eben nicht die einzelne Entscheidung, ob ich fliege oder nicht fliege, sondern wir müssen das gesamte System analysieren, nicht? Also des Fliegens zu und der Klimakrise und so weiter. Und erst wenn wir da eine weitgehende Gewissheit hätten, könnten wir darüber ein moralisches Urteil fällen. Die Überheblichkeit besteht beim Moralisieren darin, dass jemand glaubt, in einer komplexen Lage eine einfache Antwort zu haben. Ob die Antwort dann politisch links, politisch rechts oder wie auch immer ist, spielt keine Rolle. Moralisieren ist aus meiner Sicht immer moralisch gleich schlecht, egal von welcher Partei es ausgeht. Ja? Ob Olaf Scholz oder J.D. Vance moralisieren, ist mir egal. Beides ist schlecht.
Das heißt, beim Moralisieren fehlt oftmals die Einschätzung, was moralisch tatsächlich relevant ist.
Ganz genau. Das Moralisieren stützt sich sehr, sehr gerne auf die Meinungsfreiheit. Ja? Also sehr viel von dem, was wir gerade immer wieder über Meinungsfreiheit hören, wenn sie umstritten ist, die Medien und so weiter, ist das oft ein Kampf ums Moralisieren. Weil eigentlich alle moralisieren wollen und sich darüber ärgern, dass die anderen gerade moralisieren, beruft man sich dann ganz gerne mal auf die Meinungsfreiheit, um sie in der Regel den anderen nehmen zu wollen. Ja, das ist diese polarisierte Öffentlichkeit, die wir heute haben. Meinung ist eben sehr viel bequemer als das ethisch saubere Nachdenken darüber, was wir tun sollen. Es ist sehr leicht, eine Meinung zu haben und sehr schwer, eine moralisch relevante Meinung zu begründen. Ja? Und daher ist Moralisieren natürlich eine ständige Versuchung für moderne Menschen.
Es gibt die weit verbreitete These, dass der Einzelne immer nur im Rahmen der Systeme handeln kann, in denen er lebt. Adorno hat das zugespitzt mit dem Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn Menschen sagen, ich kann doch sowieso nichts ändern, sehen Sie darin eine realistische Beschreibung von Ohnmacht oder eine Form moralischer Selbstentlastung nach dem Motto, wenn ich nichts ändern kann, muss ich auch nichts verantworten?
Ja, ich glaube eher Letzteres. Ja, also wir können alles verändern, weil es das System oder die Systeme, wie sie sich Adorno oder systemtheoretisch Leute wie Niklas Luhmann vorstellen, gar nicht gibt. Es gibt gar nicht die geschlossenen Systeme und schon gar nicht das System oder die Gesellschaft. Das sind eigentlich schlechte sozialwissenschaftliche Fiktionen. Ja, das heißt, in freien modernen Gesellschaften gibt es nur sehr, sehr viele Handlungen. Ja, der eine tut dies und die andere tut das. Tausende und abertausende Mikroentscheidungen jeden Tag. Und wenn man alle diese Mikroentscheidungen zusammennimmt, dann entstehen Kulturen, ja, Gepflogenheiten, Gewohnheiten, Institutionen, Prozesse, Kommunikationen, Beziehungen. Ja, die entstehen dann, soziale Tatsachen. Und diese sozialen Tatsachen hängen einfach letztlich am Ende wieder davon ab, wie die Individuen sich dazu verhalten. Das heißt, natürlich ist jede unserer individuellen Entscheidungen, die wir treffen, am Ende des Tages spielentscheidend. Nur oft sind das kleine Entscheidungen. Ja, also der Aufsichtsrat eines Unternehmens kann unter Umständen größere Entscheidungen treffen, mit größerem Gewicht und größeren Konsequenzen, als die Person, die Espresso vielleicht serviert in der Cafeteria. Aber beides sind Entscheidungen, ohne die das System Unternehmen in diesem Fall gar nicht existieren kann.
Also eher eine Form moralischer Selbstentlastung, wenn ich sage, ich kann nichts ändern.
Ja, ganz entscheidend. Moralische Selbstentlastung ist das Bequemste, weil Moral natürlich furchtbar anstrengend ist, wenn sie uns darüber belehrt, faktisch objektiv, dass wir irgendetwas falsch machen. Ja? Man möchte natürlich nicht sehr gerne auf der Seite des Bösen stehen. Und das Böse muss, wie gesagt, nicht immer gleich das ganz große Böse sein, der Nationalsozialismus, ja, sondern auch das kleine alltägliche Böse möchte man lieber vermeiden, weil man sich zumindest lieber als gut denn als böse sieht.
Wir leben in komplexen Zeiten. Moral beantwortet die Frage, was richtig oder falsch ist und was wir tun sollen, ist diese moralische Eindeutigkeit gerade in komplexen Zeiten notwendig, um überhaupt zu guten Entscheidungen und ins Handeln zu kommen? Besteht dabei aber nicht zugleich die Gefahr, dass moralische Eindeutigkeit Komplexität reduziert, Nuancen verloren gehen, Ambivalenzen vereinfacht werden und am Ende eine Ambiguitätsintoleranz entsteht?
Ja, es gibt diese schöne Idee natürlich, dass Ambiguitäten und Ambivalenzen gut sind. Der Grund dafür, nicht, kann ja nicht sein, dass Ambiguitäten und Ambivalenzen als solche gut sind. Der Grund kann nur sein, dass Ambiguitäten aus moralischen Gründen manchmal einen Vorteil haben. Ansonsten ist an Ambiguitäten und Ambivalenzen erstmal gar nichts gut. Ja, also wer die Ambiguitäten gegen die Eindeutigkeit verteidigt, kann das ja nur tun, weil er glaubt, dass die Ambiguitäten besser sind, also selber ein moralisches Argument hat. Und es gibt Situationen, nicht, in denen wir Ambiguitäten und Ambivalenzen genau deswegen kultivieren, weil es wichtig ist, unsicher zu bleiben. Ja, also manchmal ist es wichtig, sich nicht festzulegen, weil man noch nicht genug weiß, weil man die Perspektive der anderen nicht wirklich gehört hat, ja, oder weil eine Komplexität im Geschehen liegt. Ja, morgen kann etwas anders sein, was heute stimmt. Man kann das noch nicht vorhersagen. Das heißt, Ambiguität ist dann wertvoll, nicht, wenn sie unsere Fehlbarkeit dort, wo sie besteht, unterstreicht. Wenn wir aber ambivalent und ambig in Verhältnissen sind, die eindeutig sind, ist das problematisch, nicht? Also nehmen wir wieder die Genitalverstümmelung. Wenn ich da Ambiguitätstoleranz habe, dann habe ich ein Problem, ja? Oder steinigen oder was gerade sonst alles im Iran geschieht. Da gibt es keine Ambiguitätstoleranz, sondern schmerzliche Eindeutigkeit.
Das heißt, die Einladung, Komplexität nicht zu reduzieren bei der Analyse, aber im Folgenden müssen wir ja, um eben zu einer guten Entscheidung und ins Handeln zu kommen, Komplexität auch reduzieren.
Am Ende muss entschieden werden, ganz genau. Wenn wir nämlich alles nur in der Schwebe lassen, dann haben wir uns auch entschieden, nämlich dazu alles in der Schwebe zu lassen. Das ist auch eine eindeutige Entscheidung, nur keine sehr gute.
In Ihrem Buch Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten argumentieren Sie, dass es trotz der Vielzahl gleichzeitig wirkender Krisen, Kriege und gesellschaftlicher Verwerfungen dennoch moralischen Fortschritt gibt. Woran machen Sie diesen moralischen Fortschritt fest?
Ja, ich definiere moralischen Fortschritt als die institutionelle, weitgehend, also von sehr, sehr vielen Menschen geteilte Anerkennung moralischer Tatsachen, die uns vorher teilweise verborgen waren. Meine Beispiele dafür sind immer so etwas wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, ja, oder überhaupt das demokratische Wahlrecht. Als Demokratien, moderne Demokratien gegründet worden, nehmen wir die USA, die ja, wie wir auch gerade sehen, eine sehr andere demokratische Verfassung hat als wir. In den USA gab es zunächst einmal Wahlrecht nur für solche, die Land besaßen. Ja? Also nicht jeder Amerikaner konnte wählen und dass Frauen wählen konnten, kam später, auch in Deutschland und besonders spät bei unseren Nachbarn in der Schweiz oder in Liechtenstein. Heute würden wir sagen, wie bizarr, ja? Also eine Demokratie, deren Wahlrecht beschränkt ist, nur auf Männer oder sogar nur auf Vermögende oder auf Personen, die Land besitzen, scheint uns ja völlig falsch zu sein. Oder ein offener Rassismus, bei dem wir eine Menschengruppe, Juden oder Schwarzhäutige, ja, allen Ernstes für verachtenswerte Kreaturen halten, die man vielleicht sogar ermorden muss. Ja? Also ein richtiger offener Rassismus ist heute schwer vertretbar, auch wenn er vorkommt. Das sind Beispiele für moralischen Fortschritt, wo wir eben nicht als Menschheit weitgehend Dinge, Praktiken abgeschafft haben, wie Wertschöpfung durch Sklaverei, weil wir einfach erkannt haben, das ist unmoralisch.
Haben Sie noch ein paar schöne Beispiele für moralischen Fortschritt?
Ja, zum Beispiel, dass man nicht Gebiet kaufen kann gegen den Willen derjenigen, die dort auf nationalstaatlich souveränem Territorium leben. Ja, also
Grönland.
Ja, zum Beispiel. Genau, das heißt, nicht das Schockierende an Grönland ist ja nicht, dass die Grönländer jetzt sozusagen ein tolles Angebot bekommen. Also egal, wie gut das Angebot an die Grönländer ist, ja, da haben wir ganz genau einen Streit um die Frage, ob nationalstaatliche Souveränität, ja, moralisch legitim ist oder nicht. Und darauf Nein zu antworten, ja, bedeutet natürlich sofort, dass im Grunde genommen jeder jedes Gebiet kaufen oder durch eine sonstige Erpressung sich aneignen könnte. Und da sehen wir ganz klar, dass die moralischen Grundlagen des Zusammenlebens gefährdet sind, egal wie gut die Strategie dahinter ist. Das ist nicht ein Beispiel, das in diesen Tagen natürlich ganz aktuell ist. Stellen Sie sich mal vor, wir würden in Deutschland jetzt sagen, unsere Wirtschaft ist nun mal erheblich besser als die französische. Der Elsass ist schön, wir sind ja alle gerne in Straßburg, die können immer noch Deutsch. Wir machen denen mal ein Kaufangebot. Stellen Sie sich mal vor, was los wäre.
Ja. Jetzt hatten wir schöne Beispiele für moralischen Fortschritt. Der Soziologe Andreas Reckwitz diagnostiziert ein Ende der Fortschrittsillusionen. Gemeint ist das Ende der Annahme, dass Fortschritt automatisch gut ist und zwangsläufig zu mehr Freiheit und Wohlstand führt. Zugleich beschreibt er eine Gesellschaft, die sich durch permanente Veränderungs- und Transformationsanforderungen überfordert fühlt und veränderungsmüde ist. Teilen Sie seine Diagnose? Erleben Sie auch eine Veränderungsmüdigkeit?
Also die Veränderungsmüdigkeit würde ich uns in Deutschland fürs Erste sicher attestieren, aber nicht global. Es kommt immer darauf an, wo man gerade ist. Deutschland ist natürlich traditionell in den letzten Jahrzehnten zu einer sozusagen Transformation, ich sage aber auch lieber innovationsschwachen Gesellschaft zusammengeschrumpft. Ja, das Transformationsgerede, das wir im Zuge vor allen Dingen der ökologischen Debatte gesehen haben, war aus meiner Sicht immer schon ein ganz falsches. Transformation heißt ja nur, irgendwas verändert sich. Die Frage ist ja, verändert es sich zum Guten? Ja, also ich verstehe, dass man nichts verändern möchte, was gut ist. Ja, deswegen rede ich auch lieber von Innovation oder Fortschritt an dieser Stelle statt von bloßer Veränderung. Aber Deutschland hat, glaube ich, eher tatsächlich durch diese Grundhaltung, dass es uns derzeit immer noch als drittgrößter Volkswirtschaft der Welt, auch Kaufkraft bereinigt, insgesamt sehr gut geht, eine Neigung zu denken, wir müssten nichts verändern und Veränderung sei gefährlich. Ich glaube, dass das ein gefährlicher Irrglaube ist, genauso wie die Kritik am Liberalismus oder am Fortschrittsglauben der Moderne, die sich auch in den deutschen Debattenlagen sehr festgefressen hat in den letzten Jahren. Das ist ganz anders, wenn man, sagen wir mal, nach China oder in andere Regionen dieser Welt fährt, aufstrebende Nationen, Indien, ja, also nur einige Beispiele zu nennen, da haben sie ein völlig anderes gesellschaftliches Klima, weil auch ein realer Innovationsdruck besteht. Ich würde auch nichts verändern, wenn es uns für immer so gut ginge, wie es uns ungefähr in Deutschland derzeit noch geht, also jedenfalls sehr vielen, aber das ist ja kein dauerhafter Zustand. Veränderung ist notwendig, weil Gesellschaft sich einfach verändert, ob es uns gefällt oder nicht.
Kurze Zwischenfrage. Sie sagten gerade, wir sind innovationsschwach in Deutschland. Warum?
Weil wir die großen Entwicklungen der letzten Wellen Digitalisierung vor allen Dingen alle verpennt haben. Es gibt kein einziges global relevantes E-Commerce-Produkt aus Deutschland. Wenn Sie in Japan sind, dann kaufen Sie nichts aus Deutschland. Ja, wir haben kein Amazon. Wenn Otto funktioniert jetzt halbwegs in Deutschland, aber wo ist Otto Japan? Ja, so. Das heißt, warum, wo sind unsere E-Commerce-Produkte? Wo ist unser Beitrag zur künstlichen Intelligenz, zur Quantentechnologie? Das gibt es alles nur in Anfängen. Ja, wir sind extrem gut in hochqualitativen Industrieprodukten, ja, ohne jede Frage. Da haben wir Top-Produkte anzubieten. Aber das ist nicht die Art von Innovation, die gerade auf dem Planeten um sich greift. Die National Security Strategy der Amerikaner, die uns aus guten Gründen sehr unsympathisch ist, benennt aber zu Recht die drei Entwicklungsfelder, um die es geht. Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Biotechnologie. Das sind die drei Sektoren, und zwar an der innovativen Front. Wenn wir Glück haben, wird unsere perfekte, immer noch respektierte Kultur sozusagen die Bausteine zu liefern für fortgeschrittene Technologie uns noch ein weiteres Jahrzehnt nach vorne tragen. Nicht dafür und immer noch die Autoindustrie, wenn es ihr gelingt, das kann sein. Aber eine Innovation in dem Sektor, deutsche KI, deutsche Weltmarktführung in Biotechnologie und so weiter, davon kann keine Rede sein.
Da sind wir schon beim Thema und werfen den Blick von der gesellschaftlichen Ebene auf die Wirtschaft und auf Unternehmen. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, lautet ein berühmtes Zitat von Brecht aus der Drei-Groschen-Oper. Dahinter steht die Vorstellung, dass unser Handeln in erster Linie von Bedürfnissen und Interessen geleitet wird, weniger von moralischen Erwägungen. führt mich zu der Frage, wie realistisch ist moralisches Handeln unter Wettbewerbsbedingungen? In Ihrem Buch Gutes Tun entwerfen Sie die Vision eines ethischen Kapitalismus. Was verstehen Sie darunter und was unterscheidet ethischen Kapitalismus vom heutigen wirtschaftlichen Status quo?
Ja, also ganz entscheidend, ich definiere erstmal, dass wir die Spielregeln sehen, wie da die Mechanik zusammenhängt in meiner Auffassung. Erstmal kurz Kapitalismus. In Deutschland redet man ja gar nicht so oft über Kapitalismus, weil Deutschland auch das Land ist, das den scheußlichen Marxismus hervorgebracht hat. Und dadurch ist das deutsche Wort Kapitalismus, hat immer einen unangenehmen Beigeschmack. Wir sagen ja deswegen lieber Marktwirtschaft. Ja, ich sage aber mit dem internationalen Diskurs gerne, nenne ich die Sachen beim Namen und rede vom Kapitalismus und beschwere mich dabei nicht, nicht? Sie werden gleich hören, ich bin ein großer Freund des Kapitalismus. Ich sage das also nicht mit einem marxistischen Unterton, sondern umarmend. Was ist aber das Kapitalismus? Definier das mal. Erstens, nicht, sind aus meiner Sicht 3 bis 4 Bedingungen, die zusammenspielen. Nummer 1, kein Feudalismus. Das heißt, wir haben sowas wie Arbeitsrecht und Vertragsfreiheit. Das ist mal die erste Bedingung. Wir haben einfach keine feudalistische oder durch Sklaven betriebene Wertschöpfung, sondern Menschen kriegen Verträge und dann kommt das Arbeitsrecht zum Tragen und andere Vertragsrahmenbedingungen gelten. Das ist die erste Bedingung. Ja, deswegen ein funktionierender Rechtsstaat. Die zweite Bedingung für Kapitalismus ist die Existenz von staatlich gesichertem Privateigentum, das man reinvestieren kann, ja, mit unseren Rechtsformen. Ich kann Kapital akkumulieren, indem ich erstmal, sagen wir mal, 25.000 reinstecke in eine GmbH, um sie zu gründen, und dann kann ich das vermehren, ja. Das heißt, ich darf Kapital akkumulieren in allen seinen Gestalten und es außerdem reinvestieren. Die dritte Bedingung ist, dass die Abwesenheit einer Planwirtschaft. Das heißt, es gibt keine zentrale Stelle, die insgesamt vorgibt, was wir brauchen. Ja, die Gurken, die Reifen und so weiter. Ja, oder nur mal kurz notwendig die Impfstoffe. Manchmal braucht es natürlich staatliches Handeln und Industriepolitik, aber eben nicht immer. Also kurzum, die 3 Bedingungen sind, ja, Vertragsfreiheit, kein Feudalismus, Existenz von gesichertem Privateigentum und das dritte ist freie Marktwirtschaft. Die 3 zusammengenommen sind der Kapitalismus. Die 4. Bedingung, das war aber eine lange Analyse, ist noch die Existenz eines funktionierenden Bankenwesens. Die Bank of England hat eine große Rolle gespielt. Wir brauchen natürlich Banken, um Investitionszyklen steuern zu können. Das aus meiner Sicht erstmal Kapitalismus. Und jetzt kommt genau die Frage auf, Herr Altenberg, die Sie natürlich stellen. Wie kann das irgendwas mit Moral zu tun haben? Und jetzt kommt die etwas wild klingende These vielleicht auf den ersten Blick. Die Ethik beschäftigt sich ja damit, was das allgemeine menschliche Interesse ist. Dass keine Kinder ertrinken, ja, dass mein Durst gestillt wird, dass es möglichst wenig Hunger gibt, dass es funktionierende Züge gibt und sowas, ja, die einen Menschen zu einem anderen Menschen bringen. Und wenn die Ethik uns hilft, zu erkennen, was das menschliche Interesse ist, ist das natürlich für Marktteilnehmer von höchster Relevanz. Ja? Deswegen, wenn Sie ein ethisches Problem unternehmerisch lösen können, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Marktteilnehmer erfolgreich sind. Ja, das ist die Idee des ethischen Kapitalismus. Nicht, dass ich sage, seid nett zueinander und vermehret euch und dann wird das mit dem Geld schon auch funktionieren. Ja, also meine These ist nicht, macht nur noch Social Impact, wogegen ich gar nichts habe. Natürlich müssen wir genau die Sachen herstellen, die wir ebenso herstellen. Aber meine These ist, dass die Wertschöpfung auch eine Funktion davon ist, welche sozialen Probleme ein Unternehmen löst. Ja, wie schnell komme ich an meine Brötchen, ist auch ein moralisches Problem. Und Unternehmer und nur Unternehmer lösen das Problem, wie ich an meine Brötchen komme, sonst niemand.
Und wenn wir den heutigen Status quo ansehen, wie weit sind wir da noch weg zum ethischen Kapitalismus?
Ich glaube, dass wir zufällig in vielen Sektoren gar nicht so weit vom ethischen Kapitalismus entfernt sind, weil wir in Deutschland spezifisch natürlich die Tradition der sozialen Marktwirtschaft haben, vor allen Dingen aber das Grundgesetz, nicht? Also wir haben im Grundgesetz den sehr, sehr wichtigen Satz, Eigentum verpflichtet. Es gibt also eine Gemeinwohlorientierung im deutschen Kapitalismus. die aber sofort einen Absatz weiter abgegrenzt wird natürlich von der Enteignung. Die Idee ist natürlich nicht, dass wir die Unternehmen enteignen in irgendeiner Weise oder alles durch Steuer dann umverteilen. Das wäre nicht mehr kapitalistisch, sondern im schlimmsten Fall echt sozialistisch, sondern unsere Idee ist Eigentum verpflichtet. Und dadurch haben wir natürlich eine Tradition aufgebaut, vor allen Dingen nach den Schrecken des 20. Jahrhunderts, die uns da mehr oder weniger stabil macht. Damit will ich auf keinen Fall gesagt haben, die deutsche Wirtschaft ist insgesamt ein moralischer Held. Ich will nur sagen, es gibt Spuren, und zwar belegbar messbare Spuren für Wertschöpfung durch Gutes tun. Und das lässt sich aber natürlich jetzt systematisch verbessern. Ja, moralischer Fortschritt ist möglich mit unternehmerischen Methoden. Und meine sozusagen Investitionsempfehlung ist zu sagen, ja, lasst uns die moralischen Rahmenbedingungen besser analysieren und daraus Wertschöpfung machen. Nehmen wir die USA, die verlieren gerade massiv ihr moralisches Kapital. Eine gigantische Opportunität für die europäischen Wirtschaften, nicht nur im Sektor Militarisierung, das müssen wir natürlich tun, Sicherheit erhöhen, nicht nur da, sondern jetzt können wir uns auffragen, super, was können wir denn jetzt endlich der Welt verkaufen, weil sie immerhin wissen, es kommt von den freundlichen Deutschen.
Sie schreiben in Ihrem Buch Gutes tun, ich zitiere, wir brauchen eine moralische, auf systematische Weise nachhaltige Wirtschaftsordnung, deren Schaffung von ökonomischem Mehrwert systematisch an das Ideal moralischen Fortschritts für alle Menschen gekoppelt ist. Eine moralische, humane Marktwirtschaft, die nicht auf unendliches Wachstum hin angelegt ist. Kann unser Wirtschaftssystem ohne Wachstum, also ohne die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, ohne Umsatz- und Gewinnwachstum von Unternehmen funktionieren?
Ich glaube in der folgenden Weise. Oft ist ja die Wachstumsdebatte immer daran gebunden gewesen, dass man gesagt hat, nun ja, es gibt, nicht, wir erinnern uns, Grenzen des planetaren Wachstums. Irgendwo ist Schluss mit Ressourcen. Ja, das war ja immer die Überlegung, dass da eine Grenze sein müsste. Das stimmt natürlich auch. Meine Idee ist jetzt zu sagen, natürlich können die Zahlen, das BIP, das kann prinzipiell beliebig wachsen. Das hängt davon ab, was wir produzieren. Dienstleistungen, ja, oder andere ideelle Werte, ja, leisten auch einen massiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum. Und ich glaube auch, dass wir sozusagen die Wachstumsfalle, die darin besteht, dass wir durch Dauerwachstum unsere Lebensgrundlagen unterminieren, ja, durch nicht nachhaltiges Wirtschaften, das lässt sich lösen, indem wir eben in anderen Bereichen wachsen. Human wachsen. Das ist ja Teil der Hoffnung der künstlichen Intelligenz, dass wir umstellen, ja, von ressourcenintensiver Industrie auf eine ganz andere Form von Wertschöpfung. Also es hängt davon ab, was wir natürlich mit dem BIP genau messen, was da wirtschaftlich getan wird. Was ich glaube sicherlich ist, dass es nicht notwendig ist, dass wir im ressourcenzerstörenden Sinne immer weiter wachsen. Ja, das halte ich nicht für eine Notwendigkeit, sondern für ein letztlich etwas antiquiertes Modell des frühen 19. Jahrhunderts, des frühen Kapitalismus. Der Rückfall der USA in dieses Modell ist gerade sehr interessant. Ja. Natürlich brauchen wir materiell-energetische Grundlagen und so weiter. Wir brauchen auch seltene Erden und andere Rohstoffe für die künstliche Intelligenz. Aber wir müssen natürlich nicht mehr x-beliebig viele Ölfelder auspumpen, um das Wirtschaftswachstum zu betreiben. Das ist da die Idee. Und nachhaltig, ich bin vielleicht der letzte Vertreter der Green New Deal Idee, wenn man so will. Ich glaube, das war völlig richtig. Wir müssen mal eines berücksichtigen. Deutschland ist in der letzten Bundesregierung, und das ist kein Lob an die letzte Bundesregierung als politisches. Ich sag nur nicht, also das ist kein politisches Statement. Faktisch sind wir nur zur drittgrößten Volkswirtschaft geworden in einer Zeit, in der wir eine Nachhaltigkeitsstrategie ökonomisch verfolgt haben. Wir haben ein belegbares massiven Erfolg hingelegt. Ja. Wir sind die drittgrößte, wir haben Japan überholt in dieser Zeit, als wir besonders ökologisch nachhaltig agieren wollten, egal warum. Ja. Deswegen greift ja auch Donald Trump uns genau an dieser Stelle an, weil wir einen Wettbewerbsvorteil erlangt haben durch nachhaltiges Handeln. Und das wird jetzt sehr gerne ignoriert, weil man irgendwie natürlich besorgt ist, ob das ein stabiles Modell ist. Und ich glaube tatsächlich noch an dieses Modell des berühmten grünen Wachstums. Ich glaube, dass das absolut richtig war, was wir da geglaubt haben, und dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen, in dem Fall durch unsere aggressiven Wettbewerb.
In Ihrem Buch Gutes tun schreiben Sie auch, das Geschäft der Wirtschaft ist es, Gutes zu tun. Der Ökonom Milton Friedman hielt dagegen, das Geschäft des Geschäfts ist das Geschäft. Halten Sie Friedmans Verständnis von Wirtschaft heute für schlicht überholt?
Absolut. Ich habe mir sehr genau, als ich das Buch schrieb, nochmal angeschaut, spezifisch Friedman. Ja, also auch hier werden Sie nicht eine Neoliberalismus-Schelte von mir kriegen, weil ich eben ein Liberaler bin, sondern sehr, sehr spezifisch Milton Friedman. Ja, was er da gemacht hat unter dem Titel der Positive Economics, ist wissenschaftstheoretisch und übrigens auch mathematisch völlig überholt. Ja, das war ein interessanter Vorschlag, der ist nun zu Recht als hochkarätiger Wissenschaftler auch gefeiert worden. Aber wenn man diese Texte heute liest und die Begründung für dieses berühmte Statement, ja, dann halten die Gründe, die er dafür gibt, einfach nicht mehr stand. Das ist in der Sache eine völlig überholte Annahme. Wird auch nicht von führenden Business-Theoretikern so gesehen. Mein Held im Feld ist eher Colin Mayer von der Said Business School in Oxford, der gerade ein wunderbares Buch gemacht hat, Capitalism and Crises, How to Fix Them, in dem er, nicht der auch sehr wichtig war in der Prosperity-Debatte und Purpose-Debatte, Colin Mayer hat sehr klar gezeigt, dass Unternehmen eben Problemlösungsmaschinen sind und darin gemessen werden, ob sie Probleme lösen oder Probleme erzeugen. Und damit sind wir direkt in diesem Sektor des Tun des Guten. Ja, also das, der, wie er sagt, Unternehmen helfen anderen Unternehmen, die anderen wieder helfen. Wir haben also eine riesige Kette der Kooperation mit Wettbewerb immer mit dabei, aber das ist sozusagen eine ganz andere Auffassung. Und Milton Friedman hat diese sehr aggressive Vorstellung, dass das Unternehmertum völlig abgekoppelt werden muss von seiner sozialen Umgebung, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist einfach falsch aus wissenschaftlichen Gründen und nicht etwa aus politischen oder moralischen allein.
Wir hatten ganz am Anfang schon über Flüge gesprochen. Darf ich fliegen noch oder nicht? Wechseln wir die Perspektive zu den Unternehmen. Ein konkretes Beispiel: Ein Reiseunternehmen bietet Flüge und Kreuzfahrten an, obwohl klar ist, dass diese Angebote klimaschädlich sind. Das Argument lautet oft, der Kunde will es so. Wenn wir es nicht anbieten, macht es ein anderer. Ist das unter Wettbewerbsbedingungen eine legitime Rechtfertigung ökonomischer Anforderungen oder handelt es sich hier eher um eine Verschiebung moralischer Verantwortung auf Markt und Kundschaft?
Also natürlich, man muss sich immer bei allen Entscheidungen möglichst in die Position der Entscheider versetzen und sich fragen, was würde ich tun? Und um dann zu sehen, was wäre die Alternative? Wenn ich jetzt also nicht ein solches Unternehmen habe, das unter Umständen sonst gefährdet ist, ist es natürlich naheliegend, das zu denken. Die Frage ist nicht, wie viel Spielraum habe ich? Und wo ist dann genau die Verantwortung? Das heißt, der kleine Marktteilnehmer, der Kreuzreisen anbietet und sonst pleite geht, wer vor dieser Wahl steht, der bietet legitimerweise Kreuzreisen an, ja, und zwar unabhängig von der Frage, ob das jetzt moralisch ist oder nicht. Wenn ich dieser Unternehmer wäre, würde ich auch Kreuzreisen anbieten. Dann soll man erst aber auch gar nicht so tun, als wäre das noch moralisch. Ist es natürlich letztlich nicht, aber es ist auch nicht moralisch, auf alles zu verzichten, um selber nicht leben zu können. Die Alternative wäre jetzt also, sich zu fragen, wie kriegen wir denn ein Reiseverhalten in die Existenz? Deswegen sehe ich da größere Vermögen. Ja, also hier sind wir wieder im Bereich Innovation und Investition in der Pflicht, auch Banken. Ja, gar nicht so sehr die Politik, sondern die großen Vermögen und das sehr viele herumliegende Geld in Deutschland, das investiert werden müsste, um nachhaltiges Reisen zu ermöglichen. Ja, schon lange sage ich immer sowas wie, ja, Flugschiffe nach Mallorca, ja, Zeppelin nach Mallorca. Warum nicht? Schaffen Sie einen neuen Markt, ja? Dann kriegen Sie zum Beispiel alle mal die vermögenden Kunden, die Flugschiff fliegen wollen. Es wird genügend geben, muss man testen. Es gibt ja immer wieder mal diese Zeppelin-Vorstöße. Ich glaube, zuletzt gab es mal ein britisches Unternehmen, das damit auch angefangen hat. Ja, aber man darf sich natürlich nicht wundern, wenn die Leute lieber von München nach Berlin fliegen, wenn dann umgekehrt die Deutsche Bahn nicht funktioniert. Das ist ein unternehmerisches Scheitern und nicht eines des Reisebüros. Ja, deswegen würde ich sagen, das sind unternehmerische Defizite. Wir müssen aber gucken, wo die genau liegen. Also nicht beim kleinen Reisebüro, sondern dann liegt das weiter oben bei der mangelnden Innovationsfreudigkeit derjenigen, Eigentum verpflichtet, die dazu imstande wären.
Moral spielt in Unternehmen heute eine immer größere Rolle. Immer mehr Unternehmen positionieren sich zu Themen wie Demokratie oder Klimaschutz und die Trennung von Politik und unternehmerischem Handeln wird unschärfer. Wenn Unternehmen öffentlich Haltung zu politischen oder gesellschaftlichen Fragen zeigen, überfordern sie sich damit oder kann das sogar auch ein wirtschaftlicher Vorteil sein?
Ich glaube, dass es tatsächlich ein wirtschaftlicher, strategischer Vorteil ist, wenn man Unternehmen hat mit einer klaren Haltung. Wir sehen ja solche Wettbewerbe. Ich bin mal gespannt, wie der DM gegen Rossmann-Kampf sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ja, da haben wir zwei sehr interessante Fälle, die jetzt gegeneinander antreten mit den neuen Spitzen. Aber sowas kann man dann sehr genau in Deutschland sehen. Ich glaube, kurzum, wer mit einer begründeten, erfahrenen Haltung eine öffentliche Position bezieht in einer kritischen Lage, gerade wenn es um Demokratie geht, ja, und um echte gelebte Freiheit, der wird mit seinem Unternehmen langfristig erfolgreicher sein, auch wenn er vielleicht kurz aneckt bei einigen. Ja, also das ist eine Frage der Haltung. Oft dazu bedarf es aber natürlich auch einer sehr, sehr gut durchdachten Haltung und nicht bloß einer spontanen sozusagen Meinungsäußerung, die zum Tagesgeschehen ist. Also eine gut durchdachte ethische Haltung eines Unternehmens zahlt sich aus. Ja, wir können ja jetzt schon damit rechnen. Wir sehen, wie gesagt, nicht die USA sind gerade ein wunderbares Beispiel. Da haben wir eine Art von Unternehmertum an der Spitze, von der wir sagen, naja, das geht nicht. Allemal ist das ja nicht in unserem Interesse und auch nicht im Interesse vieler anderer. Es gibt ja einen Grund dafür, dass Friedrich Merz in Indien so gefeiert wurde, nämlich, dass man sagt, ja, also eindeutig machen wir heute mit den Deutschen lieber mal Geschäfte, weil die noch Haltung haben, weil die noch zuverlässig sind, weil die Rechtsstaat haben, weil die sauber arbeiten, ja, als mit solchen unzuverlässigen Partnern. Haltung, Ethik hat immer auch was mit Zuverlässigkeit zu tun. Übrigens auf Chinesisch heißt Deutschland ja das Land der Tugend, Dirguo. Weil die Chinesen es auch an uns schätzen, ja, die sehen das, die nutzen das auch aus, aber sie schätzen auch an uns diese Zuverlässigkeit. Und die ist, glaube ich, eine hohe Währung, sonst wäre ein kleines Land mit etwas mehr als 80 Millionen Einwohnern nicht mal eben die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Lässt sich aus Sicht der Öffentlichkeit ernst gemeinte moralische Verantwortung von einer Instrumentalisierung zu Marketingzwecken, etwa Greenwashing oder Purposewashing, unterscheiden?
Ja, das ist natürlich eine legitime Frage, nicht? Der muss man sich immer stellen. Aber ich glaube schon, der Allgemeinverdacht darf jedenfalls nicht gelten, dass wenn Unternehmen Haltung zeigen oder Unternehmensphilosophien deklarieren oder ethische Richtlinien erlassen und so weiter, dass das immer nur eine Form des Greenwashings sei. Ja? Natürlich gibt es Ethicswashing, das moralisch verwerflich ist. Das gibt es. Und es ist auch eine Funktion der kritischen Zivilgesellschaft, darauf hinzuweisen, in einem funktionierenden Rechtsstaat. Völlig einverstanden. Aber ich glaube, dass es nicht im Allgemeinen gilt, dass sozusagen alle Unternehmen die Haltung zeigen, das nur tun, um ein anderes Ziel zu erreichen. Und im Übrigen gilt, wenn Unternehmen sozusagen oder Unternehmer nur das Gute täten, um damit Geld zu verdienen, täten sie ja immer noch das Gute. Also ich möchte lieber in einer Welt leben, in der Unternehmen das Gute tun, um Profit zu erwirtschaften, als nicht einmal das zu tun. Ja, also eine Welt mit ein bisschen Ethics Washing ist immer noch besser als eine ohne, sagte vor ein paar Tagen ein Schweizer Unternehmer zu mir. Wenn wir doch wenigstens ein bisschen Gutes tun, ist das doch immerhin besser. Und dem kann ich allemal auch zustimmen. Ja, also mein Ansatz ist ja einer auch unter komplexen liberalen Bedingungen. Ich würde nicht sagen, Unternehmen müssen immer den großen Wurf machen. Ja, es geht auch manchmal im Kleinen und inkrementell. Aber am Ende des Tages muss natürlich schon hinten was Großes rauskommen.
Kleiner Sprung zur künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz kommt in vielen Unternehmensbereichen zum Einsatz, etwa im Recruiting, im Vertrieb, Marketing oder in der Finanz- und Vertragsverwaltung. KI entscheidet dabei mit, kann selbst aber keine moralische Verantwortung übernehmen. Wer trägt dann die Verantwortung für moralische Fehlentscheidungen, für Schäden oder Diskriminierung, die durch KI entstehen? Entwickler, Unternehmen oder diejenigen, die die Systeme einsetzen?
Weil diese sehr, sehr wichtige Frage unserer Zeit nicht wirklich gut beantwortbar ist. Sie ist technologisch nicht gut beantwortbar, weil die Systeme oft Blackboxes sind, sodass wir nicht genau sagen können, an welchem Punkt des Systems ist eine Entscheidung getroffen worden. Ja. Der Entwickler der Software kann dafür nicht verantwortlich sein. Der entwickelt eine Reihe von Algorithmen und Infrastrukturen. Ja. Natürlich liegt viel in den Daten. Die werden aber teilweise auch nicht von den Unternehmen produziert, sondern gekauft. Ja, das heißt, wir haben hier ein sehr komplexes, distribuiertes System in der künstlichen Intelligenz. Ja, juristisch gesehen sollten zunächst einmal die Unternehmen natürlich haften. Da haben wir erstmal Haftungsspielregeln und auch rechtliche Maßstäbe. Ich glaube aber, dass wir die KI-Welt, in die wir jetzt kommen, von vornherein anders designen müssen, weil die Frage nicht ganz lösbar ist, die Sie stellen. Das ist wie mit dem autonomen Fahren. Nicht? Wer ist verantwortlich für den Unfall? Ja, BMW, wenn BMW ein vollautomatisiertes E-Auto eines Tages auf der Straße hat, ja, der Fahrer, nicht? Wer ist dafür verantwortlich? Und das lässt sich nicht lösen, weil wir eben eine gestreute Verantwortung haben. Wir müssen aber irgendwen verantwortlich machen, moralisch und juristisch. Deswegen glaube ich, müssen wir uns für die KI-Welt neu vorbereiten. Mein persönlicher Vorschlag besteht darin, dass wir ethische KI-Agenten bauen, ja, so einen Ethikfilter über die Systeme legen, die KI-Systeme dazu verpflichten, das ist technisch nicht sehr schwer, Rechenschaft abzulegen über ihre Prozesse. Das heißt, dass der Mensch immer wieder mit in das System muss, damit wir sagen können, wo die Entscheidung gefällt wurde. Ich sage das mal anhand des autonomen Fahrens. Das vollautomatisierte Fahren halte ich für moralisch nicht vertretbar, weil wir dieses Problem nicht lösen können. Umgekehrt, ein möglichst weitgehend automatisiertes Fahren, bei dem immer noch ein Mensch am Ende die Entscheidung getroffen hat, nämlich die Person am Steuer, ist die richtige Lösung. Anders gewendet, KI sollte in allen Bereichen ein Assistenzsystem sein, nicht aber die Regie übernehmen. Der Mensch muss immer im Loop sein. Das ist auch inzwischen die Position in den USA, also bei vielen. Stanford hat dazu ein tolles Center, Human Centered AI, ist eine der führenden KI-Forscherinnen, Fei-Fei Li, die das leitet. Das ist ein Ansatz, den man verfolgt. Und das wäre, glaube ich, die Lösung. Ja, also wir müssen weg von dieser Automatisierungsvorstellung und hin zu der Erkenntnis, dass KI uns besser macht und nicht uns ersetzt.
Sie beschäftigen sich mit dem Thema Ethik der künstlichen Intelligenz auch in Ihrer neu gegründeten Akademie, der Deep-In Academy. Was macht die Akademie genau?
Ja, die Deep-In Academy, der Dreiklang im Untertitel ist Business, Philosophy, Science, bietet einerseits eine philosophisch basierte Strategieberatung an, bei der Ethik als Methode zum Einsatz kommt, ja, so wie wir das heute ein bisschen besprochen haben, als eine der Methoden. Es gibt auch andere Methoden, die wir da einsetzen. Es ist also ein Beratungsansatz, um in der komplexen Welt, in der wir heute leben, ja, transkulturell und interdisziplinär gut aufgestellt zu sein. Deswegen bieten wir dann auch als Service an, dass wir Top-Zugriffe und Zugänge haben zu Spitzenforschung in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, die technologisch heute relevant sind. Ob das KI ist oder Biotechnologie, da haben wir internationale Zugänge und bearbeiten das aber immer auch gleich transkulturell. Ja, also was ist los in Indien? Was ist los in Südkorea? Was ist gerade los in Japan? Also eine solche Scanning-Methode, das ist die eine Sache. Zweitens bieten wir Events an, deren Ziel ist, Unternehmer zusammenzubringen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja, erstmal experimentell, im Idealfall skalierbar, um die Probleme, von denen wir ja einige heute besprochen haben, dann mit neuen unternehmerischen Methoden innovativ zu lösen. Nicht? Das Ganze ist dann der Ansatz der Deep Innovation. Und drittens entwickeln wir Masterclasses, bei denen man zum Beispiel ausgebildet werden kann zu einem KI-Ethikberater im Unternehmen oder lernen kann, wie grundlegend überhaupt KI-Systeme funktionieren. Damit man nicht nur besser promptet, was heute in vielen Unternehmen natürlich jedem bewusst ist, dass alles auch auf den Prompt ankommt, sondern auch mal versteht, wie so eine KI funktioniert, grob. Ja? Damit man weiß, wie man intelligent mit diesen Systemen umgeht. Also kurzum, nicht Masterclasses, Events und Beratung ist, was wir da gerade anbieten. Und in einem zweiten Zweig wollen wir auch ein neues soziales Netzwerk entwickeln, also auf den Social Media Markt, aber mit einem ganz neuen Ansatz kommen, indem wir eine Wissensplattform erzeugen, die sozusagen das, was man mal von Twitter wollte, ja, also Kurznachrichtendienst, Informationen schnell teilen und so weiter, das als neues strategisches Netzwerk zu etablieren, bei dem man wirklich Wissen und Expertise erlangen kann und teilen kann und nicht politische Meinung. Ja, es geht spezifisch nicht darum. Das sind die Projekte, die wir verfolgen. Und der Gesamtansatz ist nicht, das war meine Idee, mit den philosophischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen und den internationalen transkulturellen Netzwerken, in denen ich mich bewege, unternehmerisch, das auch nach Deutschland zu bringen unter diesem Titel der Deep Innovation. Das ist der Ansatz.
Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen hellhörig geworden bin, mich dafür interessiere, dann gucke ich auf die Webseite Deep In Academy und kann da Beratungsleistungen bei Ihnen abholen.
Ganz genau, richtig. Wir machen das natürlich maßgeschneidert. Ja, das heißt, man schaut dann, weil die Sektoren auch anders funktionieren. Nicht Banken berät man ganz anders als, sagen wir mal, Automobilkonzerne. Und dann muss man sich sehr genau branchenspezifisch anschauen, wo auch dann die globalen Netzwerke sind. Und dann würden wir ein Tailor-Made-Angebot machen, das natürlich in dem Fall für den Kunden primär und seinen Sektor dient. Und der Ansatz ist der Deep Innovation. Genau, das wäre das Beratungsformat. Es ist eine Strategieberatung. Da war mein Vorbild übrigens eine tolle Beratung, die es in den USA gibt, Red Associates. Das sind Humanity-Space-Strategieberater. Die haben das insgesamt mit ethnologischen Methoden gemacht. Sehr, sehr erfolgreich. Ein berühmter Kunde war Lego. Die haben Lego seinerzeit gerettet. Das ist überhaupt ein spannender Ansatz. Kann ich mal empfehlen. Und wir machen das aber sehr spezifisch mit Philosophie und Wissenschaftsnetzwerken.
Ich möchte jetzt am Ende unseres Gesprächs auf ein wichtiges Thema kommen. Demokratien geraten zunehmend unter Druck. Sie sagen, ein ethischer Kapitalismus sei nicht nur möglich, sondern notwendig, um die Demokratie zu retten. Was genau meinen Sie damit und welche Verantwortung ergibt sich daraus für Unternehmen?
Ja, die kritische Lage, in der sich die Demokratie heute befindet, und damit meine ich sehr spezifisch natürlich die liberale Demokratie, also nicht bloß den Umstand, dass mit Regelmäßigkeit gewählt wird, also nicht nur, dass es demokratische Verfahren gibt, sondern eben den liberalen demokratischen Rechtsstaat, weltanschaulich neutralen. Der gerät eben auch aus unternehmerischen Gründen unter Druck. Sehr einfaches Beispiel, die Medienlandschaft. Man übersieht ja manchmal ganz gerne, dass Medien in der Regel eben Unternehmen sind. Wir haben sehr wenige echte Staatsmedien im engsten Sinne. Und selbst die sind natürlich unternehmerisch teilweise aufgebaut. Ja, also wir haben ja nicht einfach so eine irgendwie Staatsfernseh- und Funkanstalt, die die Meinungen des Bundeskanzlers verbreitet. Ja, aber insbesondere haben wir eine ausdifferenzierte Medienlandschaft, also ein Unternehmertum. Und dieses Unternehmertum gerät durch anderes Unternehmertum, Social Media, so massiv unter Druck, dass das Geschäftsmodell gefährdet ist und dadurch kollabiert teilweise die demokratische Debatte. Ja, Stichwort Fake News, Polarisierung und so weiter. Da haben wir ganz genau das, ein unternehmerisches Defizit, ein Marktdefizit durch Quasi-Monopole, die unsere Märkte fluten. Ja, die großen US-amerikanischen Konzerne oder auch chinesischen, Stichwort TikTok, ja, die sind fragwürdige Marktteilnehmer. Also unter kapitalistischen Bedingungen ist das Ganze fragwürdig, wenn man irgendwie einen deutschen Medienkonzern gegen TikTok antreten lässt. Da stimmt was im Markt nicht. Insbesondere ist natürlich TikTok sowieso kein ganz sauberer Marktteilnehmer, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da haben wir also ein Unternehmertum-Problem, nicht? Wenn wir das Medienproblem lösen könnten, hätten wir auch wieder einen Zugriff auf die Expertise von dazu eigens ausgebildeten Journalisten. Die werden aber in Zukunft mit KI-Systemen zusammenarbeiten müssen. Da brauchen die Medienhäuser eine andere, völlig andere unternehmerische Strategie für das KI-Zeitalter. Ja, so, das wäre jetzt das Beispiel. Ja, also meine Idee ist, das Demokratiedefizit, das wir heute haben, ist am Ende ein Kapitalismusmangel. Ich sage ganz gerne, das klingt in Deutschland sehr schräg, ich sage das jetzt aber auch nochmal so provokativ, das Problem der USA heute ist, dass sie nicht kapitalistisch genug sind. Ja? Es ist ja überhaupt gar nicht kapitalistisch, dass der Präsident der Vereinigten Staaten den Markt ruiniert, indem er irgendwie Venezuela köpft und sagt, wir nehmen jetzt euer Öl. Das ist nicht Kapitalismus, das ist Piraterie.
Wie zuversichtlich blicken Sie in die Zukunft und ist Zuversicht eine moralische Pflicht?
Ja, auf jeden Fall. Zuversicht ist im Unterschied zur bloßen Hoffnung der feste Glaube daran, dass das Tun des Richtigen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was das Richtige ist, ja, unser Gewissen ist nie ganz beruhigt, dass das Tun des Richtigen, das, was aus Haltung und Würde uns einleuchtet, auch den positiven Effekt bringt, selbst wenn wir den heute nicht sehen. Selbst im Tal der Tränen muss man zuversichtlich sein, sonst hatte man keine Zuversicht. Hoffnung ist die Idee, es wird schon alles gut gehen. Zuversicht ist anpacken, damit das auch wirklich geschieht.
Vielen Dank für das Gespräch, Markus Gabriel.
Danke, Herr Altenberg, für die Einladung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App und auf YouTube. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Website mnext.marbit.com. Dort findet ihr auch Informationen zu unserer mnext-Denkwerkstatt, zu unserem Denk-Dinner und weitere Denkanstöße. Danke fürs Zuhören. Der Rest ist Schweigen. Bis zum nächsten Mal.